Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Freiheit ist die Bedingung weiblicher Würde. Ein Zitat der Juristin und Feministin Eva Engelken und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Rohner, ich habe dich vermisst und das Zitat ist ja fantastisch. Freiheit als weibliche Würde. I love you, I love you. Aber du musst mir was von der Juristin erzählen.
Ich erzähle dir erst was vom Zitat, ja. Weil ich habe dieses Zitat gehört bei der Eröffnung zur großen, interdisziplinären, interpolitischen, interorganisationellen, interindividuellen Tagung Heroika, die vor einer Woche stattgefunden hat. Dazu werde ich später gleich noch ein bisschen erzählen. Das waren die Eröffnungsworte. Und ich bin ja so eine alte Lateinerin und alte Philosophin. Und ich finde das Zitat total klug. Ich denke da natürlich direkt an diese wirklich jahrtausendelange auch Diskussion, wie Freiheit und Würde zusammenhängen. Und da gibt es ja immer die sagen, ja, Würde ist die Bedingung für Freiheit. Und darum fand ich das sehr, sehr klug und auch sehr schön und sehr politisch, dass Eva Engelken die Tagung eröffnet hat mit dem Hinweis darauf, dass nicht alle Menschen überhaupt die Freiheit haben, ihre Würde zu leben. Und guckt man darauf, wer eben diese Freiheit nicht hat, dann stellt man sehr schnell fest, das sind überdurchschnittlich Frauen. Mhm. Und dieser Hinweis darauf, dass wir frei sein müssen, und frei sein müssen heißt auch gleichberechtigt sein, um überhaupt Würde zu leben, um überhaupt unsere Potenziale zu nutzen, finde ich unglaublich klug und sehr, sehr, sehr stark.
Sehr, sehr klug. Es ist die Bedingung. Das ist bei Hannah Arendt eben die Freiheit, frei zu sein. Dieser Vortrag, der von den meisten nicht verstanden wird, das aber ein Bestseller war, herausgegeben von Thomas Mayer. Die Männer verdienen ja alle an Hannah Arendt, das nur so nebenbei. Und es geht bei diesem Satz, oder das Recht, Rechte zu haben, bei Hannah Arendt geht's und bei mir und bei dir und in diesem Satz die Freiheit als Bedingung für die Würde, geht es darum, dass es eine Garantie braucht, die allgemein und menschlich und klar ist, um das Menschsein leben zu können. Oder wie wir früher oft auch diskutiert haben, es ist ja schwer, auf dem Boden einer Demokratie, also respektive die Demokratie verlangt eigentlich schon ihre demokratischen Voraussetzungen, um demokratisch zu sein. Und hat sie ja noch nicht, oder? Außer eben in den wahnsinnig wichtigen Verfassungen, westlichen demokratischen Verfassungen, die in der digitalen Revolution jetzt alle einem wahnsinnigen Veränderungsdruck unterliegen, die eigentlich genau diese Bedingung, dass Demokratie überhaupt gelebt werden kann, außer Kraft setzen will. Das finde ich spannend, oder? Wenn du sagst, die Freiheit ist die Voraussetzung, um weibliche Würde oder menschliche Würde zu leben. Und das ist ganz was Wichtiges und genau das wird uns jetzt, dieses Fundament wird angebröckelt. Oder? So wie Isabel Rohner so klug in einer der letzten Folgen über die sogenannte sexuelle Diskriminierung erklärt hat, dass hier eben auch ein Grundrecht außer Kraft gesetzt wird durch einen Begriff und eine Kategorie, die nichts mehr mit der Citoyenneté, mit der Bürgerinnenpflicht zu tun hat.
Da muss ich dich einmal korrigieren, nicht sexuelle Diskriminierung, sondern sexuelle Identität.
Sexuelle
Diskriminierung, ja. Das gibt es selbstverständlich, ist Teil unseres Grundgesetzes, Artikel 3. Niemand darf aufgrund seines Geschlechtes diskriminiert werden. Ne?
Vielen Dank, ja. Sexuelle Identität, das war das Thema. Ja. Aber eben nochmals das Zitat, die Freiheit als Voraussetzung für die weibliche Würde. Wunderbar.
Ja, Hast du was Positives sonst noch mitgebracht?
Nee, ich höre jetzt mal zu.
Heute
ich
die Negative? Content.
Nein, ja, also ich bin sehr negativ. Aber ich möchte eigentlich gerne vom letzten Wochenende der wunderbaren Konferenz Heroika mehr erfahren, und zwar jetzt an dieser Stelle, weil ich ja nicht dabei sein konnte. Und es waren du, Isabel Rohner, war 3 Tage mit ganz prominenten, tollen Frauen, Hunderten von Frauen, nicht prominent, prominent sind alle prominent, die an der Konferenz waren. Was bringst du uns hier für die Hörer und Hörerinnen, die nicht dabei sein konnten, mit?
Ich beginne mal mit dem großen, mit der großen Good News, die mich so gefreut hat. Also Freude ist ja ein wunderbares Gefühl, ne? Auch körperlich ein unfassbar tolles
Macht
Gefühl.
Macht heil, ja.
Und ich hatte einen Moment der riesigen, riesigen Freude, denn bei der Heroika in Siegburg wurde die Podcastin als bestes Medium 2025 ausgezeichnet. Und ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer in Berlin-Kreuzberg und habe vor mir diese unfassbar tolle Trophäe, also eine Flame of Inspiration, in Form einer Flamme steht da die Podcastin Regula Stempfli und Isabel Rohner.
Oh,
bestes
schön.
Medium 2025, und ich bin unglaublich, unglaublich stolz auf uns, auf das, was wir in den letzten 5,5 Jahren geleistet haben. Und ich sehe das als ganz tolle Wertschätzung, dass wir den Frauenheldinnenpreis 2025 gewonnen haben.
Mhm.
Es gab auch noch andere Kategorien, aber da komme ich gleich später dazu.
Darf ich noch was zum Preis sagen überhaupt? Mhm. Also der Preis, wie du gesagt hast, ist eine Freude, kein Etikett. Nur damit das Preise sind Momentaufnahmen und auch nicht Identitäten. Und ich habe mir so wahnsinnig Freude gehabt, Frauen werden prämiert meistens, wenn sie sich brav positionieren oder nach ihrem Tod.
Oder, wenn sie tot sind.
Genau, oder weil sie den Rahmen sprengen. Also wir gehören definitiv zur zweiten Sorte, wir haben es aber offensichtlich in unserer Lebenszeit noch geschafft. Wunderbar.
Yes. Ja, und weißt du, dieses Etikett, das passt gerade sehr gut, weil ich fand diese 3 Tage in Siegburg so spannend, weil diese Frauen, die da waren, die waren so unterschiedlich, wie du es dir nur vorstellen kannst, in allen Punkten. Das war Vielfalt pur. Da waren Frauen aus dem Iran, aus Italien, aus Spanien, aus UK, aus der Schweiz, aus Deutschland. Da waren junge Frauen, da waren ältere Frauen, da waren lesbische Frauen, da waren, ist egal, was sie sind, ne, Frauen. Da waren Frauen in aufwendigen, schön gestylten Kleidern, da waren Frauen in Anzügen, es war Vielfalt pur, politisch, ganz, ganz unterschiedlich. Frauen, die sich in Parteien engagieren, ganz, also von links über SPD, Grüne, CDU habe ich mit Frauen gesprochen. Frauen, die sich wie ich auch, ne, nie einer Partei angeschlossen haben. Auch beruflich Frauen aus ganz verschiedenen Kontexten. Ich habe gesprochen, oder es sprachen auch Wissenschaftlerinnen, Politikerinnen, Gleichstellungsbeauftragte, Juristinnen, Künstlerinnen, Handwerkerinnen, Psychologinnen, Ärztinnen, Rentnerinnen, Studentinnen,
Mütter
zum Teil Mütter. Auch Frauen mit Kindern, ohne Kinder. Das war Vielfalt pur. Und das, was mich so auch berührt, ist in dieser Vielfalt, was uns eint, die wir da uns 3 Tage auch Zeit genommen haben, zu dieser Tagung zu fahren, uns auszutauschen, war unser Engagement für die Rechte von Mädchen und Frauen.
Ja.
Punkt.
Das ist das bindende Glied, und das ist eigentlich das, also die Konferenz, um über die Rechte von Mädchen und Frauen nachzudenken, sich zu engagieren, weiterzuführen, tolle Vorträge, sich zu vernetzen und so weiter, den Kampf weiterzuführen und die Demokratie zu leben, das ist nicht einfach quasi, Anführungszeichen, ein Frauenproblem, sondern das ist der Ursprung der Welt. Oder ich denke über die Welt nach, nicht weil ich Frau und Mädchen bin, sondern ich denke als Mädchen und Frau über die Welt nach. Das fand ich wichtig, finde ich noch. Ja, das habe ich mir noch.
Wir haben ja oft drüber gesprochen in den letzten Jahren, auch Meinungsvielfalt.
Ja, ja.
Ich habe, glaube ich, in einer der letzten Folgen auch erzählt, dass mir das schon Sorgen macht, wenn ich feststelle, dass so Bubbles so einheitlich werden, auch im Privaten. Und ich bin auch rausgegangen beim Thema oder vom Thema Freundeskreise. Ne? Wenn die so einheitlich werden, ist schön, da fühlt man sich immer wohl. Aber eigentlich ist es ja spannend, andere Sichtweisen mitzubekommen und andere Engagementfelder mitzubekommen. Also das macht mein Leben immer reicher, weil mein Engagement kenne ich ja. Und ich fand das so spannend, auch mit Frauen zu sprechen, die sich in der Kirche engagieren, ne? Oder die gerade einen Verein gründen, beispielsweise in der Schweiz. Das ist ganz spannend, dass da auch was so ins Rollen kommt. Frauen wieder aus verschiedenen Bereichen sich finden, um gemeinsam Position für Frauen und Mädchen einzunehmen. Das ist toll. Ne? Also war so ein riesiges Konferenzzentrum voller engagierter Frauen.
Das ist großartig, wunderbar, inspirierend, beflügelnd. Ich sehe ein Problem, und das fällt mir auch bei den Bildern auf. Mhm. Eben Frauen sind bunt, vielfältig, völlig unterschiedlich. Und bei Männerkonferenzen, selbst bei der Klimakonferenz, die sehen alle gleich aus. Mm. Also weißt du, auch im Habitus. Mm. Das ist die Macht. Und darüber zu reflektieren, hatte ich jetzt diese Woche keine Zeit. Aber ich habe darüber wieder nachgedacht. Wieso ist es so, auch im Zeitalter der Kodierung, dass Uniformen, selbst eben, gerade wenn sie keine Uniformen sind, aber es sind so implizite Uniformen, dass die so viel mächtiger sind, als wenn du tatsächlich im Westen diese Freiheit lebst, im Ausdruck, in der Kleidung, in der Darstellung, also im Selbstsein, also in der individuellen hohen Entwicklung auch, um dann trotzdem als Gruppe schlagfähig zu sein. Das habe ich mir überlegt, ja.
Ja, ja. Ich merke, die ich viel mit Frauen arbeite, viele Freundinnen habe, viel unter Frauen bin, dass mich das berührt, wenn ich unter so vielen Frauen bin und auch sehe, wie unterschiedlich die sind. Und ich finde Frauen ja auch einfach wahnsinnig schön. Mhm. Auch im Alter wahnsinnig schön. Und mir
also vor allem
das,
im Alter. Ich finde alte Männer leider wirklich, es gibt ganz tolle Ausnahmen in ganz unserem engsten Kreis. Wirklich, ja, es gibt wirklich ganz, ganz tolle, wahnsinnig tolle alte Männer oder ältere Männer. Ausnahmen wirklich, und die sind wirklich zum Niederknien. Aber gerade so grundsätzlich ist es ganz klar, sind Frauen viel schöner.
Aber weißt du, selbst mir fällt auf, ungewöhnlich das ist, so viele Frauen zu sehen, weil wir die eben nicht sehen in unserem Alltag, in unserer im Medien konsumieren, im Fernsehen. Ne? Also dieses, ich habe einen Tag und ich sehe einfach 250 verschiedene Frauen.
Ja,
begeistert mich total. Ne?
Ja, also, mich auch, eben die Realität.
Ich kann dann auch tagelang nicht schlafen, weil ich so denke, es ist so toll. Es ist so. Vielleicht auch noch ein bisschen was zu den Themen. Ne? Also ich habe schon gesagt, alle engagieren sich für die Rechte von Mädchen und Frauen. Was waren denn so Themen? Also 3 Tage voller Inputs, voller Panels. Es war schon ein bisschen Input-Overdose, ehrlich gesagt. Und die Themenvielfalt war eben auch riesig. Also ein großes, großes Thema war die Gefahren des Islamismus für Frauen- und Mädchenrechte. Dann das Thema Leihmutterschaft als neue Sklavenform und Ausbeutungsform von Frauen. Prostitution natürlich, ne? Menschenveracht, abscheuendes System der Prostitution, was kann man dagegen tun, welche Organisationen oder auch freischwebende Kompetenzzentren engagieren sich da. Und natürlich auch das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, ein großes Thema, inklusive juristischer Einschätzung, was da jetzt geschehen muss im Zuge und im Kontext der angestrebten Evaluation, die Bundesregierung ja angekündigt hat. Ja, ich komme zurück zum Preis. Es gab den Frauenheldinnenpreis in 4 Kategorien. habe ich schon gesagt, wir haben Bestes Medium 2025 gewonnen. Ausgezeichnet mit uns wurde auch die beste Kampagne. Und diesen Preis hat bekommen Rona Duwe für die Kampagne Was ist eine Frau, die sie gestartet hat vor der letzten Bundestagswahl. Und über die Plattform konnten alle, ich hoffe, es waren da auch viele aktiv, viele waren aktiv, Abgeordnete anschreiben, die kandidieren, Kandidierende anschreiben, mhm. die als Abgeordnete oder als für den Bundestag kandidieren wollten. Um mit der Frage, beantworte mir doch mal die Frage, was ist eine Frau? Dafür wurde sie ausgezeichnet, das ist ganz großartig. Und ich finde das auch einfach bemerkenswert, weil es so ein Beispiel ist, was eine einzelne Frau erreichen kann mit Klugheit, mit Engagement, mit Zeitinvest und mit einer tollen Idee. Und sie macht das jetzt gerade wieder, unterstützt von einem kleinen Team, mit der Kampagne Grundgesetz schützen.
Mhm. Schon mal geschrieben, ja.
Ja, möchte ich auch, möchten wir auch, mhm. allen empfehlen, geht auf die Seite grundgesetz-schützen.de. Da kann man die Kampagne unterstützen. Der Kontext, du hast es angesprochen, ist dieser Vorstoß des Bundesrates, also der Länderkammer in Deutschland, vom 26. September. Dort wurde ein Antrag auf Ergänzung von Artikel 3, Absatz 3 unseres Grundgesetzes beschlossen. Der Bundesrat ist mehrheitlich der Auffassung, dass dieser Artikel 3 ergänzt werden soll um sexuelle Identität, ein Begriff, der juristisch überhaupt nicht geklärt ist und der
Tür und Tor öffnet, der Tür und Tor öffnet für Perversionen, also um es klar zu sagen,
potenziell,
für Missbrauch, für, also der wirklich auch dafür quasi vorgesehen ist, der Tür und Tor öffnet eben für Missbrauch, für die Umkehr des Schutzes der sexuellen Integrität von Menschen. Das ist alles in diesem neuen Vorschlag drin.
Ein Vorschlag,
und das wird nicht diskutiert.
Pädophile Organisationen seit vielen, vielen Jahren haben. Und tatsächlich wollen. Sind es auch die Organisationen, es gibt Organisationen übrigens von pädophilen Männern in Deutschland und die haben applaudiert, als dieser Antrag durchgegangen ist im Deutschen Bundesrat am 26. September 2025. Ich unterstütze diese Kampagne übrigens auch mit meinem Gesicht und meinem Namen und einem Statement, was man auch auf der Seite sehen kann.
Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, das ist nicht nur die kleine, das ist für mich im Moment eine der wichtigsten Kampagnen, weil sich da die Pornokratie weiter verbreitet. Oder? Also das, was wir schon öfters diskutiert haben, dass in den digitalen Revolutionen die Fiktionen über die Wirklichkeit entscheiden, also mit Sprechakten. Also du verhandelst Menschen dann wie Menschenfleisch und das geht immer zuerst über die Pornografie, wo Frauen wie Abschussware, Wegwerfware behandelt werden zu 98% der vorhandenen Pornografie. Ich lese gerade ein wahnsinnig tolles Buch darüber. Mhm. Und dass diese Pornokratie, also diese Vermüllung, diese Commodification, Verdinglichung von Mädchen und Frauen eben vor allem dem Zwecke dient der sexuellen Folter. Und deshalb habe ich den Begriff Pädophilie überhaupt nicht gerne. Das hat nichts mit Philie zu tun, sondern ich rede nur von Kindervergewaltigern.
Ja,
finde ich einfach, finde ich einfach so. Deshalb, aber also Hauptsache, diese Kampagne weißt du, möchte ich nicht so wegschieben und ich finde es großartig, hat Rona Duwe den Preis für die beste Kampagne gekriegt, weil der Gegenwind gegen diese Position, sehr verehrte Damen und Herren, ist orkanmäßig. Weil unter dem Deckmantel, ähnlich wie beim Selbstbestimmungsgesetz, aber hier noch viel krasser, unter dem Deckmantel der Progressivität und des Nicht-Brüde-Seins und der offenen, freien Polyamorie und Moral die schrecklichsten sexuellen Verbrechen quasi legalisiert werden sollen.
Mhm.
Und so wird es nie besprochen, nie diskutiert, nie dargestellt. Manchmal müssen Frauen ganz klare Worte finden für gesetzliche Vorstöße und Lobbyarbeit von Kindervergewaltigern. Und das hatten wir schon mal in den 1968er Jahren und wir haben es alle verloren. Wir hatten es auch auf dem Platzspitz mit den Drogenmüttern, wo die Sozialarbeitenden sich vor allem um die Drogenabhängigen und Alkoholabhängigen für diese abusive fucking parents, Entschuldigung, eingesetzt haben. Und die Kinder dieser völlig Abhängigen, das ist unterirdisch, die Verhältnisse, in welchen Kinder aufwachsen müssen, völlig im Stich lassen.
Ja, Platzspitz ist Zürich, um es für die Deutschen ist vielleicht auch zu
Platzspitz, Zürich, der Drogenumhandelsplatz, Zürich brennt, kennen die Generation der Boomers noch in den 80er Jahren. Und deshalb ist es wahnsinnig wichtig und es macht mich so wild und wütend, dass immer die schrecklichsten Verbrechen der Neuzeit unter dem Deckmantel der Progressivität passieren.
Und weißt du, was ich so krass finde bei diesem Vorstoß? Also vielleicht bleiben wir wirklich nochmal eben bei diesem Thema. Ne? Ja. Also dieser Artikel 3 ist ja, ich finde immer die Krone unseres Grundgesetzes. Ich finde den unglaublich gelungen und was dahinter steckte, war ja wahnsinnig viel Arbeit, insbesondere von Frauen, genannt natürlich Elisabeth selber als in diesem Fall wirklich Mutter des Artikel 3, aber ihr ist es damals gelungen, wirklich Frauen in ganz Deutschland dazu zu bekommen, Briefe zu schreiben, weil in diesem Artikel 3 auch dieser bahnbrechend revolutionäre Satz steht, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und dann wurde dieser Satz, das ist Absatz 2, ergänzt in den 90er Jahren von einem Bündnis über alle Parteien hinweg. Unter anderem war Rita Süssmuth da treibend, aber unterstützt auch von Sozialdemokratinnen, um einen Verfassungsauftrag. Also der Staat sorgt dafür, bestehende Hindernisse aufgrund des Geschlechts auch abzubauen. Das ist ein Verfassungsauftrag, der da drin ist. Und Absatz 3 dann geht rein und macht es noch mal breiter für ganz verschiedene Gruppen. Da steht dann, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Und niemand darf wegen seiner Behinderung oder wegen einer Behinderung benachteiligt werden. Das ist unser Absatz 3 und der soll ergänzt werden durch einen Begriff, der nicht klar ist und mit einer Begründung ganz, ganz häufig. Es ginge dabei um sexuelle Orientierung und man wolle homosexuelle Menschen berücksichtigen. Jetzt sagen aber die homosexuellen Menschen, sprich Just Gay Germany und große Lesbenvereinigungen, nee, wir sind da nicht. Wir haben da kein Problem mit und wir sind nicht sexuelle Identität, wir sind sexuelle Orientierung und wir sind bereits berücksichtigt in Artikel 3, weil niemand aufgrund seines Geschlechts benachteiligt werden darf. Ne? Wir brauchen diese Ergänzung nicht und es ist nur ein Vorwand. Und das finde ich total interessant und auch alarmierend, weil auf diese Stimmen von der Politik gar nicht gehört wird, weil die sagen ja, nee, wir tun ja was Progressives, wie du es beschreibst. Und das ist absurd. Ne?
Ja, aber eben, das ist die Kindervergewaltigungslobby, die nicht mehr quasi im Fokus ist. Oder die Pornokratie-Lobby, also die völlige Ausbeutung und Menschenhandels-Lobby. Und die werden einfach in unseren Legacy-Media, in unseren traditionellen Medien nicht bespielt. Nur dann skandalisiert von rechtsextremen Medien oder sehr rechten Medien. Und dann werden sie mit dem Hinweis auf diese rechtsextremen oder rechten Medien, die tatsächlich, nur weil die Falschen das Richtige sagen, wird das Richtige dadurch nicht falsch, aber die dann mit dem Hinweis, das sind ja rechtsextreme Frauenrechte also überhaupt nicht gehört werden. Also es ist eine geteilte Öffentlichkeit. Also mir ist es schon wichtig, dass wir hier, wie beim Selbstbestimmungsgesetz, jede Woche darauf hinweisen, in Anbetracht auch der Ohnmacht, die ich dabei empfinde, weil ich gerade in diesem Thema wirklich seit über 40 Jahren auch schon im Gymnasium unterwegs war, als wir Marquis de Sade als Aufklärer besprochen haben in unserem Philo-Kernkurs und ich wirklich mit einer wahnsinnigen Wucht gegen das Böse der Entmenschlichung dieses Perversen argumentiert habe, der ja jetzt völlig etabliert ist und wird und immer wieder im Theater auch inszeniert, ohne irgendwelche kritischen Töne, gerade was Frauen betrifft. Und seitdem bin ich über 40, 45 Jahren da engagiert und ich sehe einfach, wie die Pornokraten, gerade die Digitalisierung nicht nur benutzen können, sondern auch den politischen Diskurs im Moment, um tatsächlich den Menschen zu zerstückeln. Also sexuell nur zum Mittel zum Zweck zu machen. Es wirklich zum Mittel zum Zweck zu machen. Das ist bei der Pornografie so, das ist bei der Leihmutterschaft so. Aber hier ist es tatsächlich ein politphilosophischer Wandel, der von ganz vielen saudummen Frauen unterstützt wird. Also ich denke, also saudumme Frauen, die alle Professor Doktor sind. Ich habe 3 Professor Doktor, die wir auch in der Podcastin schon sehr lobend erwähnt haben, die natürlich sofort für die sexuelle Identität die Zeitungen füllen, vor allem die Zeit und die Süddeutsche Zeitung.
Ja, und es gibt so eine Hierarchie der Argumentmoral. Ich habe noch ein anderes Beispiel.
Hierarchie der Argumentmoral, gefällt mir wahnsinnig. Sehr schön. Sehr schön.
Ja, das ist immer gut, wenn man so ein Wort baut, wenn einem ein anderes nicht einfällt. Das fällt auch gar nicht auf. Na, jedenfalls, ich glaube, wir haben noch gar nicht, hast du diesen Fall von Mario O. mitbekommen in Berlin?
Am Rande. Ich will meine Seele nicht zu sehr belasten, aber erzähle uns.
Oh, weißt du, Mario O. Ist ein junger Mann, nein, er ist so in meinem Alter.
Ne? Eben ein junger Mann.
Und der war,
wie meine Mutter gesagt hat, mit 80 alles unter 80 ist jung.
Oh, wie schön. Also in den letzten Jahren, ich würde mal sagen 5, 6 Jahren, gibt es kaum eine selbstproduzierte Sendung des RBB in Berlin, mit Expertenstimmen, ne, oder mit so Kommentaren, wo Mario O. nicht dabei war. Also er war wirklich omnipräsent im RBB, im öffentlich-rechtlichen
Rundfunk. Als Experte für was?
Weil er eine Kunstfigur geschaffen hat vor ein paar Jahren, die nennt sich Jurassica Parker. Also er arbeitet als Drag Queen, er verdiente sein Geld als Drag Queen. Ich muss sagen, ich mochte Drag immer total gerne.
Ich mag
auch
Drag.
Ich bin ein Riesenfan, immer gewesen.
Bevor es politisiert wurde, ja klar.
Von der Rocky Horror Show und Rocky Horror Picture Show. Und jetzt wurde es in den letzten Jahren wahnsinnig gestützt und gefördert. Und es gab keine Veranstaltung, gefühlt, ne? Die Politik ließ sich wahnsinnig gerne auch mit ihm ablichten. Mhm. Und jetzt kam raus, dass gegen ihn ein Verfahren läuft wegen des Besitzes von Kinderpornografie. Oh. Dazu sage ich, selbstverständlich ein laufendes Verfahren, ne? Unschuldsvermutung auch hier.
Absolut.
Aber es kam dabei raus und ironischerweise war es die Siegessäule, also das schwule Magazin in Berlin, eines der schwulen Magazine, die das recherchiert haben.
Oh.
Auch eine Kollegin vom Journalistinnenbund übrigens, die das erarbeitet hat, dass er bereits verurteilt wurde und zwar rechtskräftig wegen des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie. Und zwar 2023. Ja. Wegen Fällen von 2021, Verurteilung rechtskräftig 2023. Und jetzt kam im Nachgang raus, kurz darauf, also nach seiner rechtskräftigen Verurteilung, wurde er engagiert von der Polizei Berlin als Moderator für eine Vielfaltsveranstaltung. Mhm. Nach dieser Verurteilung gab es Engagements vom Berliner Senat für so Vielfaltswochen. Nach dieser Verurteilung wurde er eines der Gesichter des damaligen Bundesfamilienministeriums unter Lisa Paus zur Bewerbung des sogenannten Selbstbestimmungsgesetzes. Also ein Desaster. Ein wirkliches, wirkliches Desaster. Und die Politik hat sich bislang nicht dazu geäußert.
Nicht, nee.
Einige Filmchen sind inzwischen verschwunden.
Ja, ne? Unter anderem Böhmermann brutzelt.
Den gab es auch noch.
Da gab es das, jetzt kommt es mir in den Sinn. Das habe ich nämlich gesehen auf X. Das ist einer der übelsten Sendungen überhaupt. Böhmermann brutzelt und vor allem mit der Drag Queen, weil sie ist da als Kunstfigur aufgetreten und sagt da so ein bisschen flapsig, als würden alle irgendwie mit den Kindern rummachen oder so. Also,
das ist kein Zitat. Sagt er selber,
genau. Ja. Also es ist eine der übelsten. Natürlich hat das ZDF sofort diese Sendung gelöscht. Ich möchte schnell zwei Punkte, bevor ich es vergesse, reinbringen.
Gerne. Mach mal.
Es klingt immer so harmlos, verurteilt wegen Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie. Und jetzt kommt eine Triggerwarnung. Liebe Hörer und Hörerinnen, schnell weghören. Diese Theorie des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie. Das sind Folterbilder mit Babys und Kleinkindern. Das sind Folter-Videos und Folterbilder. Das ist das Dreckigste, das Übelste, das Seelenzerstörendste, was man sieht und was man tun kann. Und diese Verharmlosung, oder? Es gibt ja auch x Stellen von diesen Kindervergewaltigern mittlerweile, die, damit sie keine Kinder vergewaltigen, dann Puppen kriegen oder Bilder konsumieren. Dabei weiß man, je mehr Bilder man konsumiert oder Puppen kriegt oder was auch immer, umso schlimmer wird die Begierde, oder? Also Bilder machen auch Begierde. Auch darüber wird nicht geredet. Also ich finde immer, der Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie, das versteckt das unaussprechliche Leid und die Qual der abgebildeten Kinder. Das ist Seelenmord.
Für ihr Leben lang. Ne? Leben
das
lang.
Ist und was Seelenmord.
Macht das mit, was macht es mit den Kindern? Was macht es mit den Familien?
Und mit dem Blick, mit den Augen, dass das auch auf diesen Plattformen startet. Und das ist für mich wichtig. Und dann ist es entscheidend, dass wenn ein Mann verurteilt wird, wieso ist er nicht im Gefängnis, wieso nicht in Therapie, wieso nicht in Haft oder irgendwie weil das ist eine Riesengefahr für
uns alle. Und
warum
wird er von Steuergeldern dafür gebucht, Veranstaltungen mit Kindern zu machen? So
geschehen
in Berlin 2024 bei also einer Vielfaltsveranstaltung, wo er als Drag Queen vor Kindern gelesen hat.
Und überhaupt die
in Deutschland ist es so, wenn du mit Kindern arbeiten musst, musst du ein Führungszeugnis vorlegen. Aha. Aber das wurde nicht eingefordert von ihm. Ja. Und jetzt komme ich zu diesem Argumentationshierarchie. Ne?
Ja.
Der Spiegel ich habe gerade noch mal den Artikel geöffnet.
Machst
parallel.
Du eben, währenddem ich rede?
Nein. Am 29.
Ich hoffe,
das
machen die Hörer und Hörerinnen nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich erzähle irgendwie wirklich, ich gebe mir Mühe, aber dann gleichzeitig die Rohnerin unterdessen. Ah ja, jetzt lese ich noch schnell ein Buch.
Nein.
Nebenbei. Okay, also du hast recherchiert.
Aber bring mich nicht auf Ideen. Also, 29. Oktober 2025 schreiben die Redakteurinnen Frauke Böger und Juliane Löffler über den Fall Jurassica Parker. Und ich lese vor, was über die Vorwürfe gegen eine Berliner Drag Queen bekannt ist. Zitat: Gegen die Drag Queen Jurassica Parker wird wegen des Verdachts auf Verbreitung von Kinderpornografie ermittelt. Schon einmal wurde sie deshalb verurteilt. Rechte Kommentatoren nutzen das für queerfeindliche Propaganda.
Ha.
Das schreibt der Spiegel. Und an diesem Satz ist so viel falsch. Erstens, nein. Die Drag Queen Jurassica Parker ist eine Kunstfigur.
Genau.
Kunstfiguren werden nicht verurteilt. Und sie werden auch nicht angeklagt.
Mhm.
Verurteilt wurde der Mann dahinter, Mario O.
Punkt.
Und rechte Kommentatoren nutzen das für queerfeindliche Propaganda. Ist so ein krasser Fokuswechsel von dem, worum es eigentlich gehen sollte, nämlich die Kinder. Die wirklichen Opfer hinzu, wenn ihr das kritisch findet, seid ihr rechts und seid ihr queerfeindlich.
Mhm.
Und das finde ich wirklich, wirklich erschütternd. Erschütternd falsch. Und also, they call it journalism.
Nein, die denken so. Die sind wirklich völlig durchgeknallt dumm und werden auch, wenn wir ihnen diesen Teil, die Podcasts schicken, den Kopf schütteln und sagen, nein, so war es ja nicht gemeint, aber es geht doch nicht und so. Ich werde wahnsinnig. Es geht tatsächlich nicht um rechts und links bei Kindervergewaltigung, bei der Besitz und Verbreitung von Kindervergewaltigung-Fotos. Und Bildern und Filmen, sondern es geht um Menschenhandel, um die Folter an Kindern.
Es geht um richtig und abgrundtief falsch und verachtenswert.
Genau, es gibt ebenso.
Und illegal und strafbar.
Das ist eben die Unterscheidungskraft, wo ich immer davon rede, bei Hannah Arendt. Und wo auch diejenigen, die Hannah Arendt zitieren, und zwar immer falsch mit dem Böse der Banalität, nein, die Banalität des Bösen, was dann immer heißt, ja, in uns allen steckt der Eichmann, was das pure Gegenteil dessen ist, was Hannah Arendt gesagt hat. Das ist wirklich das pure Gegenteil und es wird ständig überall auf jedem Kanal verbreitet und ebenso eine falsche Empathie gegenüber Schwerstverbrechen wird geübt. Also diese Scheinempathie, die nur noch nach Identität, fleischgewordenen Identität und Tribal Politics geht und keine Unterscheidungskraft mehr sieht, keine liberale Unterscheidungskraft mehr sieht, wer ist Täter und wer ist Opfer. Das ist die kodierte Reproduktion. Täter und Opfer werden auf die gleiche Stelle gestellt. Es kann den Folterer dieser Zeitgeschichte nichts Besseres passieren als das. Deshalb sind sie ja auch so omnipräsent am Fernsehen. Oder? Also, und dann noch das Zweite. Drag-Queen-Lesungen für vierjährige Kinder. Das habe ich schon in einer unserer ersten Podcasts erwähnt und hatte mindestens 3 juristische Fälle deswegen. Weil es ja sogenanntes Transphob gibt. Sorry, Kinder haben keine sexuelle Erziehung zu kriegen, weder vom Staat, noch von den Institutionen, noch von Drag Queens, noch von Müttern, Konservativen, noch von irgendwas. Lasst Kinder Kinder sein. Diese Pornokratie hat es gebracht, dass schon 2-Jährige quasi mit Identitäts- und Fleisch- und Biopolitik-Fleisch konfrontiert werden. Und auch das sage ich seit 20 Jahren, seit meiner Macht des richtigen Friseurs über die Hannah Arendt. Und das ist ein Problem. Wieso hat eigentlich niemand aufgeschrien, außer ich, dann vielleicht noch die Ronerin, dann jetzt all die Frauen, die sich in der Heroika oder in Was ist eine Frau, also die sich quasi als Dissidentinnen etablieren mussten, weil die klassischen Frauenorganisationen diese absolute Perversion unterstützen.
Ja, und darf ich dazu noch was sagen? Also wenn man guckt, wie kommt es eigentlich dazu, dass in der ganzen Bundesrepublik, auch in der Schweiz, davon weiß ich, solche Drag-Queen-Veranstaltungen in Kitas, in Kindergärten gefördert werden. Es geht auch darum, Geld, da gibt es jemanden, der gibt Geld dafür. Ja. Und guckt man, welche Organisationen, kommt man relativ schnell drauf, da sind auch Steuergelder mit im Spiel.
Das ist der Staat, ja klar. Und über die NGOs,
die Überschrift ist ja, wir wollen Vielfalt fördern in Kitas, weil Kinder sind noch formbar. Wo ich mich frage, warum gab es niemals, zu keiner Zeit, vom Steuergeldern geförderte Veranstaltungen, wo Unternehmerinnen in Kitas sind, wo Pilotinnen in Kitas sind, wo Ingenieurinnen im Kita sind, wo Macherinnen im Kita sind.
Können wir die Kitas jetzt einfach mal Kitas sein lassen?
Ja,
mit einer Puppenecke, einer
aber,
Schreibecke, einer Zeichnungsecke, einer Sandkastenecke. What is wrong with you guys? Ehrlich?
Lass ich will ein Punkt
sagen. Endlich mal spielen, statt irgendwie ideologisieren.
Gut. Ja, okay,
ja, aber
gut. Du zerpflückst mein Argument. Aber das würde, weißt du, es gibt jetzt bestimmt einige, die sagen, ja, aber das geschieht doch mit dem Girls' Day. Nein, Girls' Day ist einmal im Jahr, richtet sich an Mädchen
Teenager,
ab 10,
ja,
ne?
Genau,
also ab 5.
Genau.
Klasse. Also man würde tatsächlich Vielfalt aus meiner Sicht sehr viel besser fördern und Akzeptanz und auch Fenster öffnen für mögliche Zukunftsbilder und Zukunftschancen für Mädchen und Jungs, wenn man sowas machen würde.
Ja, aber eben,
aber
also bitte
muss,
weg
der,
aus der Kita,
Staat,
sorry.
Der Staat sollte das sowieso nicht machen.
Ja,
ne?
Raus aus der Kita, einfach raus aus der Kita. Wir haben uns befreit von den religiösen Foltererziehungen, raus aus der Kita. Wie gesagt, Kinder von 0 bis 4 Jahre, die sollen Sicherheit, Liebe und Spielen lernen und ganz viel singen. Punkt, oder? Also ich will keine Indoktrination à la DDR, UdSSR oder Nazi, wie es eben die Christa Wolf so wahnsinnig gut beschrieben hat in Kindheitsmustern. Ich möchte, einen Satz muss ich jetzt bringen.
Unbedingt.
Pervers meinte ich nicht Drag Queens. Ich, eben wie gesagt, ich liebe Drag Queens. Ich gehe regelmäßig zu meinem Lieblingsclub mit den Drag Queens. Das ist ein Club, das ist Unterhaltung für Erwachsene. Ich meinte, es ist pervers, eben Kleinkinder zu sexualisieren.
Richtig.
Das passiert nicht nur über die Drag Queens, das passiert auch mit den Puppen, die also so explizit sind, mit diesen Pornopuppen, wo kleine Kinder lernen müssen, wo der Schwanz rein und raus darf. Ehrlich, Leute, euch hat es allen ins Hirn geschissen in den letzten Lehrplänen. Ich weiß nicht, was passiert ist mit der ganz normalen Maria Montessori-Schule. Man lernt schreiben, lesen und rechnen und wird dadurch wahnsinnig kluge Menschen und eben spielen. Und die Spiele heutzutage, die drehen sich alle um Pornografie und Sexualität. Und auch das wird nicht diskutiert. Also zurück noch zu dem Fall. Das Skandalon besteht ja darin, dass nicht nur, dass er verurteilt wurde und das eigentlich die Behörden wissen mussten, sondern eben, es wurde kein Führungszeugnis beantragt. Oder? Mhm. Und er schadet eben allen Drag Queens, oder das wird jetzt in die Sippenhaft genommen für alle Drag Queens, die tatsächlich von Anfang an nichts in der Kita suchen wollten, sondern nach wie vor beste Unterhaltung für Erwachsene bieten. Ich finde diese ganze Ideologie und Pornokratiebewegung von Drag Queen, Queer und Trans, das nichts mehr mit der Lesbenbefreiung, mit der Schwulenbefreiung und der Frauenbefreiung zu tun hat, wirklich überhaupt nichts, das Gegenteil darstellt. Ich finde, das, was in den letzten 10 Jahren passiert ist, das ist reine Folter und Missachtung der demokratischen Öffentlichkeit und auch der Freiheit von Kindern und Erwachsenen. Und da muss jetzt aufgeräumt werden. Aber es wurde natürlich nicht aufgeräumt. Dieser Fall hat ein bisschen Schlagzeilen gemacht und dann haben alle sich eingerichtet auf die Spiegel-Schlagzeile. Ach nee, darüber sprechen wir jetzt nicht.
Weil
das
sind wir queerfeindlich. Wie unfassbar.
Das ist UdSSR pur, Leute. Ihr wisst es nur nicht mehr. Mhm. In der Sowjetunion haben alle Kommunisten und Kommunistinnen alles befolgt der Parteilinie, weil im Schluss ging es immer, also sie sahen schon Missstände, auch in der DDR. Natürlich, die Menschen sind ja nicht ganz doof, oder? Aber sie haben immer zugunsten des Kampfes gegen den Faschismus jede Folter, jeden Gulag, jede Unterdrückung legitimiert.
Mhm.
Das ist genauso läuft das im Moment mit den Mainstream-Medien, um diesen schrecklichen Begriff zu brauchen, gerade an diesem Fall.
Wohl wahr, wohl wahr. Wir klettern die Leiter wieder hoch. Ne? Aufmerksame Hörerinnen und Hörer haben wahrgenommen, wir haben von der Heroika gesprochen, wir haben von den Preisträgerinnen angefangen zu sprechen, haben dann einen ersten Exkurs gemacht zu Grundgesetz schützen, haben dann einen zweiten Exkurs gemacht zu Jurassica Parker und
ein
Mario
Beispiel.
O. Ein konkretes Beispiel. Wir kommen jetzt wieder zu Grundgesetz schützen hoch. Nochmal der Hinweis, auf der Seite grundgesetz-schützen.de gibt es die Möglichkeit, einen offenen Brief zu unterzeichnen. Und ehrlich gesagt, ich finde es traurig, wie wenig Männer und Frauen bislang unterzeichnet haben. Aha. Wir haben die 1000 noch nicht erreicht. Alle Hörerinnen und Hörer, bitte diesen offenen Brief unterzeichnen und auch die Möglichkeit nutzen, über die Plattform, die übrigens hervorragend aufgebaut ist, direkt Abgeordnete im Bundestag anzuschreiben und zu sensibilisieren dafür. Denn der Fall wird vor den Bundestag ja jetzt kommen. Also Bundesrat hat einen Antrag verabschiedet.
Wahnsinn.
Die Entscheidung über eine Grundgesetzänderung trifft in unserem Rechtsstaat. Der Bundestag braucht dafür eine Zweidrittelmehrheit. Also zwei Drittel aller Abgeordneten müssten Ja sagen. Dann ist das durch, Leute. Und das ist keine Bagatelle.
Und so wie der Bundestag aufgegleist ist, kommt er sicher durch mit der Zweidrittelmehrheit, mit den Grünen und den Linken und der CDU, CSU, die es nicht besser weiß.
Exakt. Also, da müssen jetzt wirklich alle aktiv sein und es ist ganz einfach, das zu unterstützen. Offener Brief auf grundgesetz-schützen.de unterzeichnen. So, jetzt gehen wir noch eine Treppe hoch und kommen wieder zu den Preisträgerinnen. Wir haben also schon gehört, die Podcastin wurde ausgezeichnet als bestes Medium 2025. Okay. Ich habe das, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Rona Duwe, beste Kampagne. Dann gab es zwei weitere Preisträgerinnen. Einmal bestes Sachbuch 2025. Ein Buch, worüber wir auch schon in die Podcastin gesprochen haben.
Ich habe auch eine Rezension
beziehungsweise. Von Birgit Kelle, das Sachbuch über Leihmutterschaft, das unwürdige Geschäft mit den Kindern.
Ich kaufe mir ein Kind, heißt es, glaube ich.
Ich kaufe mir ein Kind, vielen Dank, das andere ist der Untertitel. Ja. Ich kaufe mir ein Kind von Birgit Kelle, bestes Sachbuch 2025. Ein Thema, was irre und leider auch hochaktuell ist. Und ich fand das ganz berührend, weil Birgit Kelle auf die Bühne kam und darauf hingewiesen hat, was ist eigentlich passiert in den letzten Jahren, dass über Leihmutterschaft kaum berichtet wurde. Und wenn, dann eher so, ach guck mal so, ne, homosexuelle Männer, die sich jetzt ein Kind kaufen, weil sie wollten so unbedingt ein Kind und eine Familie. Und der Fokus liegt dann eben nie auf den Kindern.
Ich werde deshalb nie mehr eingeladen ins Nachtcafé, wo ich mindestens einmal im Jahr war, weil ich da in der Leihmutterschaftssendung ganz klar Position bezogen habe.
Ja.
Also das ist schon ganz, ganz wichtig.
Heftig. Und Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. Ne?
Ja.
Und wo es mir auch wie Schuppen von den Augen fiel, seit mehreren Jahren tobt der Krieg von Russland gegen die Ukraine und es gab mehrere Besuche von deutschen Politikerinnen und Politikern, unter anderem natürlich auch von der ehemaligen Außenministerin, ne, damals Außenministerin Baerbock in der Ukraine. Niemand hat bislang angesprochen, dass die Ukraine der Umschlagplatz war mit ihren Leihmutterschaftsagenturen auch für Leute aus Deutschland, die sich über die Ukraine ein Kind gekauft haben. Und das ist schon, weißt du, das macht schon fassungslos. Es wird bis heute nicht angesprochen. Und dann beste Journalistin wurde ausgezeichnet Annabelle Schonke, die nicht da sein konnte. Die Laudatio für die Podcastin hielt und das war auch eine große Auszeichnung an sich. Also eigentlich haben wir zwei Preise bekommen, ne? Auszeichnung Laudatio Inge Bell für die Podcastin als Video auch abrufbar auf unseren Seiten. Das fand ich sehr, sehr gut. Auch da, ne, die Preisträgerin, so unterschiedliche Frauen, so sehr. Und im Nachgang was ich für Nachrichten bekommen habe, ne? Unfassbar, so Rechtsextreme und wenn ich dann frage, Wie begründen Sie das? Was sind Ihre inhaltlichen Argumente, einzelne Frauen als Rechtsextremistin zu bezeichnen? Dann kam dann von einer, ja, sind gegen Abtreibung. Kann man inhaltlich anderer Meinung sein, aber das ist kein Zeichen von Rechtsextremismus, weißt du? Also alles wird gleich so in diesen Topf geworfen. Furchtbar, ja.
Naja, das Unbehagen einem Lager anzugehören, ist auch ein Preis des freien Geistes. Also ist, der Preis ist Freude, kein Etikett. Nochmals, ich habe diesen Preis angenommen als Anerkennung für Denken in Bewegung, nicht für eine ideologische Zugehörigkeit. Das ist ganz entscheidend.
Vielen sehr Dank. Gutes, sehr
das
guter
ist
Hinweis.
Sehr, sehr wichtig. Und ich finde das wirklich entscheidend. Inge Bell kam zu kurz jetzt, nur schnell erwähnt. Die Laudatio ist wirklich wahnsinnig berührend. Inge Bell, Bundesverdienstpreisträgerin, ist unglaubliche Menschen, also hat sich jahrzehntelang gegen Menschenhandel eingesetzt, ist eine der wichtigsten und inspirierendsten und intelligentesten Frauen, die wir haben. Also es ist eine der größten, eine riesige Ehre, dass sie uns als in der Die Podcastin geehrt hat, auch als Freundinnen, die wir wurden durch Die Podcastin übrigens, wir haben uns alle ja nur digital kennengelernt, also über Netzwerk, wir kannten einander
persönlich
nicht.
Oh, Inge Bell kannte ich vorher schon.
Ah, okay, ich nicht.
Inge Bell kannte ich durch mein Buch 100 Jahre Frauenwahlrecht, was ich 2017 rausgebracht habe. Ja. Und sie war bei meiner Buchpremiere im Bundesjustizministerium damals.
Ach, wie großartig. Da,
und also ich habe sie gesehen, sie hat mich gesehen, wir hatten ein Draht. So.
Ja, also von dem her, es ist, also wir verlinken die Rede, es ist wirklich ein Wunder, also es sagt so viel aus, nicht nur einfach über die Podcastin, sondern über Inge Bell und wie wichtig es ist, Frau zu sein und sich als Frau in die Welt reinzubringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau, ich habe noch, ich habe mal darüber nachgedacht, rechte Frauen und linke Frauen. Und da ist mir etwas noch in den Sinn gekommen, weil eben wir wurden ja angegriffen, die sind so rechtsextrem und so, eben ohne Beispiele, aber das ist so dieses polarisierte, kodierte Denken. Dann ist mir aufgefallen, rechte Frauen werden sichtbar in den letzten paar Jahren, weil die Widersprüche unter Frauen laut ausgetragen werden. Und das finde ich ja großartig, also weißt du, diese Vielfalt. Linke Frauen hingegen sind quasi unsichtbar geworden, weil sie nicht mehr in die Erzählungen passen, oder? Deshalb haben wir immer mehr Männer, die quasi Frauen als TERF oder was auch immer oder rechtsextrem beschimpfen. Ich fand das noch spannend. Aber
ja,
du vielleicht nicht.
Ich weiß, ich habe ein Buch gelesen, weißt du?
Eben, genau.
Nein. Ich kann immer weniger anfangen mit diesen Zuschreibungen. Also
links
auch
und
wenn
rechts,
du sagst,
ja, nee, da bin
wenn
ich überhaupt nicht einverstanden.
Nein, aber wenn du links und rechts sagst, was meinst du mit rechts? Meinst du bürgerlich? Oder weißt du, rechts und rechtsextrem, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Wird oft synonym verwendet, was einfach falsch ist.
Nee,
was
ich bleibe links, weil das Soziale, die Gerechtigkeit und die Solidarität tatsächlich bei mir in der politischen Hierarchie oben steht. Was ich denke, also vielleicht hätte ich zuerst die Freiheit nehmen sollen, das wäre dann bürgerlich, oder? Ich verweigere mich einfach einer neuen Moralreligion, die das Denken durch die Zugehörigkeit ersetzt und ich weigere mich, übernommen zu werden. Ich weigere mich als Frau, als Mädchen und als Frau von irgendwelchen Typen übernommen zu werden in einer Feministinnen Sternchen Doppelpunkt irgendwas, verstehst? Also da bin ich laut und deutlich. Ich habe keinen Bock, mir meine alten, klugen Sätze zu verwenden und dann gegen mich zu verwenden. Also ich denke gerne gegen mich, aber ich hasse es, was absolut, im Netz läuft unter Feminismus im Moment. So.
Ja. So weit würde ich nicht gehen. Aber was tatsächlich einfach nicht geht, ist Verunglimpfung und üble Nachrede. Das geht nicht. Und,
da hast
weißt
du was gepostet.
Also ich sehe mich, ich weiß nicht, ich habe so meine ich sehe mich als grundliberalen Menschen.
Oh, das ist doch
und
das so
demokratischen
gut,
ja. Menschen sowieso.
Ja, das klingt gut.
Und was mich schon aufregt, das ist auch so diese Logik und Grausamkeit der sozialen Medien, dass viele Menschen denken, das wäre ein rechtsfreier Raum und sie seien im Recht, deswegen dürften sie alles sagen. Ne? Also das Individuum an sich denkt ja immer, das, was ich mache, ist jetzt gerade richtig, weil sonst würde es das nicht machen. Das glaube ich wirklich, Und es gab mehrere Fälle in der letzten Woche. Ne? Ich habe freudig und in meiner sachlichen, positiven Art berichtet über, über die Heroika und über die Preisverleihung. Und es gab mehrere Fälle, wo Frauen in absolut verleumderischer Art und Weise kommentiert haben oder auch den Post geteilt haben, verleumderisch. Und üble Nachrede ist kein Kavaliersdelikt in Deutschland. Und es ist auch geregelt im Strafgesetzbuch in Paragraph 186. Und ich bin, ich finde auch, ich gestehe das Leuten zu, das nicht zu wissen. Ne? Von daher gehe ich da erstmal sachlich drauf ein und weise darauf hin, ne, dass das und fordere auch auf zu löschen. Aber ich habe auch keine Hemmung, das zu melden. Und ich habe wirklich gestaunt, wie schnell Posts jetzt verändert, gelöscht wurden und verschwunden sind. Schlicht und ergreifend durch den Hinweis, dass das auch in einen Bereich fallen kann, der im Strafgesetz geregelt ist. Und dieser Part üble Nachrede, das verlinken wir gleich auch auf unserer Seite, das empfehle ich allen mal zu lesen. Ne? Natürlich ist ganz, ganz vieles in Deutschland von der Meinungsfreiheit auch zu Recht gedeckt, aber üble Nachrede und Falschbehauptungen eben nicht. Ja, und von daher habe ich da durchaus auch ein Erfolgserlebnis jetzt gehabt, wie was passiert, wenn man sich auch wehrt und Menschen darauf hinweist, dass das, was sie gerade machen, unter dem Deckmantel einer vermeintlichen Argumentationsmoral, die vermeintlich höher steht, dass das eben nicht geht. Und nein, ich verweigere mich da total und widerspreche dem mit allem, was ich habe, dass ich jemals in einem antidemokratischen Kontext agiert oder mich geäußert haben sollte.
Aha, ja, manchmal sieht man es ja nicht. Ich habe es ja blockiert. Also währenddem du jetzt gesprochen hast, habe ich ungefähr 3 Meldungen gemacht. Also, gehen wir.
Ich habe es dir zurück.
Zurückgezahlt. Das muss manchmal auch sein. Ich habe noch eine gute Nachricht. Bundestagspräsidentin Klöckner, die ich übrigens eine wahnsinnig schöne Frau finde, einfach nur so nebenbei, das ist zwar völlig oberflächlich, aber ist so, hat ein Sexkaufverbot nach dem Vorbild Schwedens und Norwegens gefordert. Die Situation in Deutschland kritisierte die CDU-Politikerin, also CSU, die ist, glaube ich, aus Bayern, mit eindringlichen Worten, Zitat, Deutschland ist das Puff Europas. Großartig, da bewegt sich was. Fand ich ganz, ganz toll.
Und also
ganz,
Julia ganz Klöckner ist natürlich CDU und kommt aus der Pfalz.
Ah, sie das kommt aus
ja
der Pfalz.
Ah,
ja, das ist nicht Bayern. Ja.
Nein,
sie ist
nein,
mir
nein.
so sympathisch, weil sie so bayerisch austritt.
Sagt die Wahlbayerin.
Im Dirndl, ja genau. Ich habe sie eben im Dirndl gesehen, aber es war natürlich wegen dem Oktoberfest. Also genau, also sie war ja Weinkönigin und also immer diese Klischees, die kommen, egal. Also ich nehme alles zurück. Ich finde es aber toll, dass sie sich da für das nordische Modell ausgesprochen hat. Und ich möchte Julia Klöckner auch empfehlen in der Sendung bei Markus Lanz, weil diese Sendung, da waren sie nur zu zweit, zeigt, wie unglaublich ideologisch Markus Lanz geworden ist als Moderator und wie sattelfest Julia Klöckner hier pariert. Obwohl er wirklich in jedem zweiten Satz versucht, sie als Rechtsextreme zu demaskieren. Also in die Nähe der AfD zurück. Das meine ich mit den Rechtsextremen. Aber ich möchte, diese Sendung sollen alle gucken, Notizen machen, lernen dabei. Also Julia Klöckner ist großartig. Ich weiß aber, dass in meinem Freundeskreis hier in Bayern Das ist auch so etwas, wenn ich ganz in meiner großen Schönheit an irgendeine Kunstveranstaltung gehe, ins Theater, mit meinen ziemlich engen Freunden, also wirklich, ich habe ja nicht so viel, aber das sind Freunde, wenn ich da sage, ich finde Julia Klöckner großartig, kommt ein Kotzchor mir entgegen, ein Hurricane an, ja, also du kannst es, also du weißt es wahrscheinlich nicht besser, weil du Schweizerin bist und so weiter und so fort. Ich bin wirklich schockiert. Und ich denke mir immer, da ist eine Misogynie vorhanden, die noch viel, also die nicht nur politisch quasi dem politisch zu erklären ist, sondern tatsächlich einfach pure Frauenfeindlichkeit.
Ja, mit Sicherheit. Ich habe mehrere Gedanken dazu. Erstens, ich tue
hast
mich
du mal
schwer.
Nicht gegoogelt?
Ja. Nein. Okay. Noch nicht, mache ich gleich, während ich rede. Nein. Ich tue mich schwer mit Superlativen. Ich finde, Julia Klöckner macht in vielen Punkten bislang einen guten Job. So.
Ich habe nicht gesagt, sie macht, ich finde sie großartig. Das habe ich gesagt. Wenn sie sagt, dass Deutschland ist das Puff Europas, dann darf ich, glaube ich, das Wort benennen.
Auf jeden Fall. Du darfst sowieso sie benennen,
oder machen
wie du
wir
möchtest.
Auch Sprache.
Ich sage ja von mir. Okay. Ich tue mich damit schwer. Ich bin aber auch eine, ich habe auch viele Superlative in meinem Wortschatz. So ist es nicht. So, zweiter Punkt. Es ist super, dass sie sich klar geäußert hat. Innerhalb der Unionsfrauen gab es das ja auch in der letzten Legislatur, da war es insbesondere Dorothee Bär, die sich so klar positioniert hat. Und die Frauenunion hat ja auch einen Beschluss, sich für das nordische Modell einzusetzen. Im aktuellen Koalitionsvertrag steht dazu nichts.
Ah,
und deswegen bin ich sehr skeptisch.
Klug.
Dass da irgendwas passiert, auch wenn die Präsidentin des Deutschen Bundestages sich so klar aus dem Fenster lehnt, auch in Richtung ihrer eigenen Partei oder auch der Koalition. Und da sind wir dann wieder bei Ankündigung versus, was passiert denn jetzt? Also ich glaube, es passiert da nichts in dieser Legislatur und das finde ich falsch.
Oh, ne? you just threw over my sandcastle. Also du hast mir jetzt gerade mein schönes Ding. Egal, aber die Hörer und Hörerinnen, die Podcasts realisieren jetzt, Isabel Rohner liest auch das Kleingedruckte. Also wenn wir schon bei der Demokratie zerstören sind, viel reden und nichts tun, nur noch... ein ganz kurzer Satz zu Zoran Mamdani, für alle, die das noch nicht mitgekriegt haben. Es wurde ein neuer Mayor, ein Bürgermeister der Stadt New York, mit 8 Millionen Menschen wohnhaft dort gewählt. Und zwar mit irgendwie 80% oder so, also mit einer riesigen Mehrheit.
Nein, Cuomo hat 41% bekommen.
Ah doch, er hat viel, genau. Aber ich möchte nicht mit der Mehrheit, er wurde Mandani wurde gewählt. Wieso soll das uns überhaupt interessieren? Sorry, it's the mayor of New York. Also, es ist entscheidend, weil natürlich New York als das Herz des Kapitalismus gilt, das nehme ich jetzt als erstes. Er ist also Sozialist im kapitalistischen Herzen des Westens. Er ist bekennender Islamist, respektive bekennender Muslim. Er ist bekennender Muslim mit großer Nähe zum politischen Islam in der größten jüdischen Stadt außerhalb von Israel. Und weshalb das uns auch interessieren könnte, im Algorithmic Age von mir beschrieben, wie Codes die Demokratie zerstören. Zoran Mamdani hat nie einen Job gehabt, nie einen echten Beruf ausgeübt. Wirklich nichts nada niente. Der hat Praktika gemacht bei seinen Eltern. Sie erinnert mich an meine Kinder, die auch Praktika bei mir machen konnten. Nee. Aber also nee, ja, er hat Praktika, er hat noch nie einen Job gehabt. Der wurde einfach gewählt ins Parlament. Der hat noch nie einen anständigen Job gehabt, überhaupt, also Manager. Und er übernimmt die komplizierteste Bürokratie einer Stadtverwaltung. Und weshalb soll uns das interessieren? Also New York steht seit über 100 Jahren für das Labor der Moderne. Was in New York stattgefunden hat, findet überall im Westen statt, innerhalb der nächsten 5 Jahre. Und die Tatsache, dass ein islamistischer Sozialist oder sozialistischer Islamist gewählt werden konnte und unsere europäischen Medien allesamt, sorry, also natürlich nicht die außer den ARD, ZDF, ORF stehenden Medien, den jubeln, die Süddeutsche titelt sogar, so einen wie den hätten wir auch gern. Alle jubeln, alle meine Freunde und Freundinnen jubeln und laut rufen, endlich ist der Gegen-Trump geboren. Und nichts von der islamistisch engen Anbindung Mandamis erfahren, das finde ich, das passiert uns in Europa.
Und das ist ganz, ganz wichtig. Noch ein paar Fakten mehr sagen, wie seine Anbindung an die Muslimbruderschaft wie sich das geäußert hat, also wie du diese Zeichnung als Islamist.
Er ist, also ich dürfte wahrscheinlich nicht Islamist sagen, sonst werde ich wieder, also es ist, Mandami verkörpert die Wiederkehr der religiösen Politik im säkulären Gewand. Er präsentiert ein theologisch kodiertes Weltbild als soziale Gerechtigkeit, ähnlich wie Khomeini 1979 den politischen Islam als Befreiungstheologie verkaufte. Die Anbindung von Mamdani ist absolut klar. Also sie kommt erstens von seinen Eltern, die explizite Judenhasser sind, die man auch so nennen kann. Judenhass in Form von postkolonialer sozialistischer Theorie. Er ist bei den demokratischen Sozialisten groß geworden. Er ist ja erst seit 7 Jahren eingebürgert, sehr verehrte Damen und Herren, in den USA. Er ist unter den demokratischen Sozialisten groß geworden, politisch, die allesamt das Recht Israels, auf das Existenzrecht von Israel bestreiten. Er war zuvorderst nach dem 7. Oktober noch am selben Abend die Camps zu organisieren in New York der Columbia University. Die IDF, also die israelische Armee, hat ja nicht mal zurückgeschlagen, oder? Das ging ja viel zu lang, Wochen, bis irgendwie die Hamas angegriffen wurde, hat diese Protestcamps organisiert und die demokratischen Sozialisten eben sprechen sich gegen das Existenzrecht von Israel aus und er ist unterstützt in vorderster Front die Boykott des Invest, also die BDS, die kauft nicht bei Juden neue Bewegung und so weiter und so fort. Es gibt hunderttausende Belege. Einer der wichtigeren Belege ist, dass das für den Westen erschütterndste Ereignis, 9/11 und die ganzen Folgekriege, also die islamistischen Anschläge auf das World Trade Center im 11. September 2001, das hat er politisch auch instrumentalisiert, indem er gelogen hat, also einfach Fake News erfunden hat, dass seine Tante Angst gehabt hätte, in New York die U-Bahn zu benutzen im Nachfeld von 9/11, also von den Terroranschlägen, was die größte Lüge ist überhaupt. Es gab überhaupt keine islamophobe oder anti-islamische oder anti-muslimische Stimmung im Land in den USA. Es ist wirklich unterirdisch, so etwas zu behaupten. Es hat sich nachher herausgestellt, dass das alles erstunken und erlogen war. Er hat sich im Wahlkampf 2 Tage bevor er gewählt wurde oder 3 Tage bevor er gewählt wurde mit dem bekanntesten Imam, der die Anschläge von 1993 auf die Twin Towers als Zeuge für den angeklagten Terroristen begleitet hat und den angeklagten Terroristen entlastet hat. Er hat sich mit diesem Imam ganz eng kuschelig gezeigt, nicht nur gezeigt, sondern er hat gemeint, Zitat, he is one of the pillars, also einer der Säulen unserer Gemeinschaft hier in New York. Und. Die ersten Ferien bringen jetzt, gerade jetzt im Moment, am 8. November, bringen Soran Mandani nach Puerto Rico, wo er sich in einem sehr bekannten Gotteshaus, muslimischen Gotteshaus, trifft, in einer Moschee, wenn ich es bald sagen kann, mit einem Imam, der den 7. Oktober, das größte Pogrom seit der Auslöschung des europäischen Judentums durch die Nationalsozialisten, also den 7. Oktober 2023 als, Zitat, Silver Lining, also quasi als Kirsche auf einem wunderbaren Dessertkuchen beschreibt. Also es gibt und so weiter und so fort, es gibt wahnsinnig viele Beispiele, dass man von Soran Mandani ohne Probleme von einem islamistischen Sozialisten oder einem sozialistischen Islamist sprechen kann. Die Sprachcodes, nur ganz kurz noch, was in allen ARD, ZDF eben nie erwähnt wurde, nie, wirklich nie, ausnahmslos, nie, nie. Wann immer sein, er ist sei Muslim, und wenn immer das auch untersucht wurde, ja, was bedeutet das, also wenn er Muslim ist, oder? Also er sei, wurde gesagt, diese Frage sei rassistisch, das ginge gar nicht, sei alles rassistisch und sei von Rechtsextremen befördert, oder? Mm. Diese Codes schaffen Gesinnungszwang, ein strukturelles Pendant zum religiösen Dogma. Und eben Mandami ist mehr als nur einfach ein Komplize oder irgendwie ein Muslim, sondern er ist ganz klar einer, dem politischen Islam verbunden. Er hat auch gesagt, das Einzige, was ihn politisiert hätte, war die Israel- respektive die Palästina-Frage und eben sein Abstreiten des Existenzrechts von Israel.
Ich habe zwei Dinge, die ich gerne einmal reinwerfen würde. Das eine, was mir aufgefallen ist, als klar war, der hat die Wahl gewonnen, was ehrlich gesagt überhaupt nicht überraschend war, weil New York ist, also hätte mich ja überrascht, wenn er nicht gewonnen hätte, ehrlich gesagt. Also auch mit Blick auf dieses Zwei-Parteien-System, was es schlicht gibt in der Logik, demokratisch oder republikanisch. New York hat eine sehr, sehr starke Tradition in Wählen der demokratischen Partei, also nicht wirklich erstaunlich. Aber sehr schnell gratuliert hat das Mullah-Regime im Iran, ne? Mhm. Also die haben ihm gratuliert öffentlich, und auch ein Sprecher der Hamas. Ist jetzt nicht so das Sympathischste. Okay, zweiter Punkt, da weißt du aber wahrscheinlich mehr als ich. Ich habe zwei Veröffentlichungen mitbekommen zu Wer hat Mamdani gewählt? Und das eine war eine Aufgliederung nach Alter und Geschlecht, und da kam raus, dass die jungen Frauen bis, ich glaube, bis 28, also 18 bis 28 oder 18 bis 29, zu 81% Mamdani gewählt haben. Und gleichzeitig habe ich jetzt heute, und die Quelle ist El País, da wird zitiert Atlas Intel als Wahlinstitut. Die haben veröffentlicht auch nach Geschlecht, wer hat ihn gewählt, aber nicht aufgesplittet nach Alter. Und da kam raus, dass Mamdani vor allem von Männern gewählt wurde. 51% der Männer haben Mamdani gewählt, aber nur in Anführungszeichen 37% der Frauen. Aber 81% der jungen Frauen. Hast du da eine Erklärung für?
Erstens glaube ich an diese Polls und Exit-Polls nicht mehr. Also das habe ich ja schon in Trumpism, die Algorithmic Age, dekonstruiert. Weil ich wünsche mir das ganz normale statistische Amt zurück. Ich habe so keinen Bock mehr auf diese politisch motivierten Exit-Poll-Fragen. Oder? Also ich mag wirklich ganz normale statistische Nachbefragungen, wie wir in der Schweiz die Vox haben, also die Stimme des Volkes. Also im Nachgang von Urnengängen werden 1000 Menschen befragt. Ich finde das natürlich viel zu wenig. Man könnte mal 10.000 befragen, aber je nachdem, wie du die Fragen stellst, kriegst du auch die Antworten. Antwort daraus. Also da habe ich ein ganzes theoretisches Kapitel, das ich jetzt zu dieser späten Stunde nicht mehr aufschlagen will. Mm-hmm. Also deshalb wenn wir die deutsche Bundestagswahlen anschauen, da haben wir unterschiedliche Quellen und da haben wir eben auch das Statistische Amt. Und die sind spannend, oder? Also die machen ja Nachbefragungen oder die machen statistische Erhebungen nach Klasse, Einkommen und so weiter und so fort. Aber diese Polls der US-Amerikaner, Institute, die alle privatwirtschaftlich organisiert sind und möglichst krasse Schlagzeilen produzieren müssen, um überhaupt zitiert zu werden, traue ich weniger. Und El País ist sonst eigentlich sehr bekannt als linke Zeitung, oder täusche ich mich da? Ja. Egal. Also da weiß ich zu wenig, wer denn Mandani gewählt hat, respektive ich könnte wirklich unterstützen, dass dieser ganze sozialistische Islamismus oder der islamistische Sozialismus, der momentan unter Wohlfahrtsstaat und neuer Sozialdemokratie läuft, übrigens überall, im Westen, der ist definitiv von Männern getragen.
Noch ein Hinweis. Ich habe mitbekommen, dass sein Team, ich glaube, er nennt es Transitioning Team für jetzt die Regierungsbildung ist, also wir reden über eine Stadt, ne? Wir reden über
es sind 8 Millionen, das sind fast Schweiz, oder? Also das ist die Größe der Schweiz. Und die Schweiz ist nicht nichts, sie ist nämlich die viertgrößte Weltwirtschaft. New York ist tatsächlich auch eine der wichtigsten Finanzhauptstädte und eine der größten jüdischen Städte außerhalb von Israel. Das sind schon wichtige Punkte. Ja. Also New York ist nicht irgendwas.
Mein Punkt ist, sein gesamtes Team, sein gesamtes, ich nenne es jetzt mal Regierungsteam, ne? Verwaltungsteam, ist er und 5 Frauen. Hast du das
ja, mitbekommen? Ja, habe ich mitgegangen. Und? Hm? Was soll ich jetzt dazu sagen?
Weiß ich nicht.
Dass Frauen dumm?
Nein, aber es ist doch interessant, weil es ist komplex. Ne?
Und es ist überhaupt nicht komplex. Es ist überhaupt nicht, also ehrlich, Isabel Roman, nur weil er 5 Frauen an der Seite hat, ist doch das überhaupt nicht komplex. Die in der Islamischen Revolution 1979 haben auch alle Frauen, alle linken Frauen, ich wäre wahrscheinlich da auch mitgewandert, wenn ich nicht ein Kleinkind gewesen wäre. Aber mit der Mama irgendwie sozialistisch das Tüchlein schwenken. Sorry, es ist ja sowas von klar. Frauen sind nach wie vor das angepassteste Geschlecht. Die machen genau die Bewegung mit. Frauen tragen alles. Ich habe noch nie eine Frauenbewegung, außer die einer Elite getroffen, die tatsächlich für Frauen waren, sondern oft waren die Frauen das Beigemüse. Und dieser sozialistische Islamismus, der zieht offenbar bei diesen verunsicherten, postkolonialen, neoliberalen Kapitalismus-Tossis, die keine Ahnung haben, wie sie sich reproduzieren können. Also sehen sie sich vielleicht glücklich in einer Religion aufgehoben. Wir haben ja das ja schon erlebt. Naomi Klein, also das ist ja auch eine fürchterliche Antisemitin, sie ist ja schrecklich. Nein, Naomi Wolf hat eines der besten Bücher geschrieben, The Beauty Myth. Mhm. Und dann hat sie in den Nullerjahren das Buch geschrieben, eben wieso, dass es so toll ist, quasi orthodoxe Jüdin zu werden. Oder? Das gibt es ja immer wieder, gerade in den USA, dieses, weil die Globalisierung, weil der Neoliberalismus alle uns völlig rootless, also wurzellos, und frei und unabhängig macht und quasi zu Pornomaterial umwandelt, die Frauen, ist es ja klar, dass die Frauen sich dann aufgehoben fühlen in irgendeiner Familie, Sippe, Tribe. Und auch wenn dieser Tribe halt islamistischer Sozialismus heißt. Und so erkläre ich mir den Schwall dieser jungen Frauen, die völlig hin und weg sind von irgendeinem Mann, ich finde den auch nicht besonders gut aussehend, aber alle Modemagazine sind ja in Verzückung, oder?
Also ich weiß nicht. Er wäre auch zu alt für dich.
Ja, das stimmt. Das finde ich auch.
Du, dieses Feuer wollte ich schlicht noch einmal hören und spüren, dass auch alle noch mal daran erinnern sollen. Die Podcastin ist das Medium 2025 und wurde als dieses ausgezeichnet. So,
Also,
auf. 1 Stunde 17, oh mein Gott, ohne Schnitt und Überarbeitung.
Ja, und eben Isabel Rohner hat nicht nur ein Buch gelesen, sondern sie hat auch mindestens 20 Begriffe gegoogelt. Wobei, sie braucht ja nicht mehr Google, sie hat ja den Grog auch selber programmiert. Und ich bin immer noch hin und weg von der Julia Klöckner. Wie schön, dass die ist. Und mit dem verlassen wir unsere Hörer und Hörerinnen jetzt mit unserem immer wieder gültigen Spruch: auf das Gute in der Welt.
Auf die Frauen.
Das war Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.